Ja, herzlich willkommen, alle, die es angeht. Dies ist der erste Versuch, aus Matthias Claudius Werken ein Programm zu machen. Und ich versuche es und teste es und nun ja, werden sehen, wie es die Menschen erreicht. Matthias Claudius, biografisches, wird später mal eingestreut, war Zeit seines Lebens nicht so besonders mit Gütern gesegnet. Er war Herausgeber einer kleinen Zeitschrift, irgendwann nach anderen Jobs, die er gemacht hat, um seine Familie zu ernähren, Herausgeber des Wandsbeker Boten. In eigener Verantwortung, die Zeitung war bebildert mit Kupfern, wie es damals hieß, mit Kupferstichen. Und das erste Kupfer schreibt hier Matthias Claudius, Erklärung der Kupfer und Zeichen, ist Freund Hein. Freund Hein ist der Knochenmann, der Tod mit der Sense. Ihm dediziere ich mein Buch und er soll als Schutzheiliger und Hausgott vorn an der Haustüre des Buches stehen. Seltsam. Verstehbar, dass er es macht. Vielleicht nicht verstehbar, dass ich es mache, gleich zu Anfang, heute, den Tod an den Anfang, das ist doch, weiß Gott, nicht fröhlich. Aber ich denke mir, ich schließe mich dem Matthias Claudius an. Wenn man kein Verhältnis zum Freund Hein, zum Tod gewinnt, dann gewinnt man auch kein Verhältnis zum Leben. Und in diesem Sinne, der erste Text, nämlich die Dedikation, die Widmung. Er widmet ja dieses Werk dem Freund Hein, und er spricht ihn an und spricht von einem Bruder von ihm folgendermaßen. Ich habe die Ehre, Ihren Herrn Bruder zu kennen, und er ist mein guter Freund und Gönner. Hätte auch wohl noch andere Adresse an Sie, ich denke aber, man geht am besten geradezu. Sie sind nicht für Adressen und pflegen ja nicht viele Komplimente zu machen. Es soll Leute geben, heißen starke Geister, die sich in ihrem Leben den Hein nichts anfechten lassen und hinter seinem Rücken wohl gar über ihn und seine dünnen Beine spotten. Bin nicht starker Geist. Es läuft mir, die Wahrheit zu sagen, jedes Mal kalt über den Rücken, wenn ich sie ansehe. Und doch will ich glauben, dass sie ein guter Mann sind, wenn man sie genug kennt. Und doch ist's mir, als hätte ich eine Art Heimweh und Mut zu dir, du alter Ruprecht Pförtner. Dass du auch einmal kommen wirst, meinen Schmachtriemen aufzulösen und mich auf bessere Zeiten sicher an Ort und Stelle zur Ruhe hinzulegen. Ich habe da ein Büchel geschrieben und bring's ihnen her. Sind Gedichte und Prosa. Weiß nicht, ob sie ein Liebhaber von Gedichten sind, soll's aber kaum denken, da sie überhaupt keinen Spaß verstehen und die Zeiten vorbei sein sollen, wo Gedichte mehr waren. Einiges im Büchel soll Ihnen, hoffe ich, nicht ganz missfallen. Das meiste ist Einfassung und kleines Spielwerk. Machen Sie damit, was Sie wollen. Die Hand, lieber Hein. Und wenn ihr einmal kommt, fallt mir und meinen Freunden nicht hart. Die Alten sollen ihn anders gebildet haben, als ein Jäger im Mantel der Nacht. Und die Griechen als ein Jüngling, der in ruhiger Stellung mit gesenktem, trüben Blicke die Fackel des Lebens neben dem Leichname auslöscht. Das ist ein schönes Bild und erinnert einen so tröstlich an Hein, seine Familie und namentlich an seinen Bruder, wenn man sich da so den Tag über müde und matt gelaufen hat und kommt nun den Abend endlich so weit, dass man's Licht auslöschen will, hat man doch nun die Nacht vor sich, wo man ausruhen kann. Und wenn's denn gar den anderen Morgen Feiertag ist. Es ist das wirklich ein gutes Bild vom Hein. Bin aber doch lieber beim Knochenmann geblieben. So steht er in unserer Kirch. Und so habe ich ihn mir immer von klein auf vorgestellt, dass er auf dem Kirchhof über die Gräber hinschreite, wenn eins von uns Kindern es abends zusammenschauern tat. Und die Mutter dann sagte, der Tod sei übers Grab gegangen. Es ist auch, so dünkt mich, recht schön. Und wenn man ihn lange ansieht, wird er zuletzt ganz freundlich aussehen. Matthias Claudius erklärt eben vorweg in diesem Art Vorwort ein bisschen was von den Zeichen. Unter anderem sagt er etwas über einen Stern. Der Stern unter einem Stück will sagen, dass das Stück in meiner Mundart sei. In den Stücken ohne Stern habe ich mich mehr nach meinem Vetter gerichtet und von diesen Stücken pfleg ich auch wohl well quasi zu sagen, dass mein Vetter sie gemacht habe. Könnt auch sagen, dass mein Vetter sich in diesen Stücken nach niemand und in den mit dem Stern nach mir und meinem Botenstab gefügt habe. Es ist alles eins. Ob nun wohl also der Stern mein Zeichen ist, so muss doch niemand daraus denken, als ob ich einen Ritterband und einen Stern hätte. Ich habe keinen Stern. Die Sterne und hohen Ehrentitel sind beim Verdienst, was der Wetterhahn beim Winde ist. Wer einen großen Titel und Stern hat, der muss auch einen Großverdienst haben. Danach richten sich die Potentaten beim Geben. Und das sieht man auch an den meisten Herren, die hohe Titel und Sterne haben. Apropos, hab wohl eher einen Stern auf einer Brust gesehen und in dem Gesicht darüber Harmpfoten und Verdruss. Und da hab ich denn so bei mir selbst gedacht, dass es wohl nicht immer Fried und Freude sei, was so ein Stern auf einer Brust manchmal so hochhebt und dass Titel und Sterne wohl nicht innerlich müssen glücklich machen können. Das Seinige treu tun, pflegte meine Mutter zu sagen, ist ein Stern, der auf der bloßen Brust sitzt. Die anderen sitzen nur am Latz. Ein paar Gedanken von Ihnen zum Johannesevangelium. Ich habe von Jugend auf gerne in der Bibel gelesen, für mein Leben gern. Es stehen solche schöne Gleichnis und Rätsel drin und das Herz wird einem danach so recht frisch und mutig. Am liebsten aber lese ich im St. Johannes. In ihm ist so etwas ganz Wunderbares, Dämmerung und Nacht und durch sie hin der schnelle, zückende Blitz. Ein sanftes Abendgewölk und hinter dem Gewölk der große volle Mond leibhaftig, so etwas Schwermütiges und Hohes und Ahndungsvolles, dass man's nicht satt werden kann. Es ist mir immer beim Lesen im Johannes, als ob ich ihn beim letzten Abendmahl an der Brust seines Meisters vor mir liegen sehe, als ob sein Engel mir das Licht hält und mir bei gewissen Stellen um den Hals fallen und etwas ins Ohr sagen wolle. Ich verstehe lang nicht alles, was ich lese, aber oft ist's doch, als schwebt es fern vor mir, was Johannes meinte. Und auch da, wo ich in einen ganz dunklen Ort hineinsehe, habe ich doch eine Vorempfindung von einem großen, herrlichen Sinn, den ich einmal verstehen werde. Und darum greife ich so nach jeder neuen Erklärung des Johannes. Zwar die meisten kräuseln nur an dem Abendgewölke und der Mond hinter ihm hat gute Ruhe. Da das eine Buchbesprechung ist, schließt er mit folgenden Worten: Des Herrn Verfassers Erklärung ist sehr gelehrt, dünkt mich, und ich glaube, dass man wohl 20 Jahre studieren muss, ehe man so eine schreiben kann. Jetzt eine Art von Glosse, über oder gegen die falsche Gelehrsamkeit? Er nennt das eine Kriya, darin ich von meinem akademischen Leben und Wandel Nachricht gebe. Man könnte das durchaus vergleichen mit einer Glosse, die in den heutigen Tageszeitungen erscheint. Bin auch auf Universitäten gewesen und habe auch studiert. Studiert habe ich nicht, aber auf Universitäten bin ich gewesen und weiß von allem Bescheid. Ich ward von ungefähr mit einigen Studenten bekannt und die haben mir die ganze Universität gewiesen und mich allenthalben mit hingenommen, auch ins Kollegium. Da sitzen die Herren Studenten alle nebeneinander auf Bänken wie in der Kirche und am Fenster steht eine Hitsche und darauf sitzt ein Professor oder so etwas und führt über dies und das allerlei Reden und das heißen sie denn dozieren. Das auf der Hitschen saß, als ich drin war, das war ein Magister und hat eine große krause Perücke auf dem Kopf und die Studenten sagten, dass seine Gelehrsamkeit noch viel größer und krauser und er unter der Hand ein so kapitaler Freigeist sei als irgendeiner in Frankreich und England. Es mochte wohl was dran sein, denn es ging ihm vom Maule weg, als wenn's aus dem Mostschlauch gekommen wäre. Und demonstrieren konnte er wie der Wind. Wenn er etwas vornahm, so fing er nur so eben ein bisschen an und ehe man sich umsah, da war es demonstriert. So demonstriert er zum Exempel, dass ein Student ein Student und kein Rhinoceros sei. Denn, sagte er, ein Student ist entweder ein Student oder ein Rhinoceros. Nun ist aber ein Student kein Rhinoceros, denn sonst müsste ein Rhinoceros auch ein Student sein. Ein Rhinoceros ist aber kein Student, also ist ein Student ein Student. Man sollte denken, das verstünde sich von selbst. Aber unser Eins weiß das nicht besser. Er sagte, das Ding, dass ein Student kein Rhinoceros, sondern ein Student wäre, sei eine Hauptstütze der ganzen Philosophie und die Magisters könnten den Rücken nicht fest genug gegenstemmen, dass sie nicht umkippe. Dann kam er auf die Gelehrsamkeit und die Gelehrten zu sprechen und zog bei der Gelegenheit gegen die Ungelehrten los. Aller Hagel, wie fegt er sie! Dem ungelahrten Pöbel setzten sich die Vorurteile von Alb, Leichtdörnern, Religion etc. wie Fliegen auf die Nase und stechen ihn. Aber ihm, dem Magister, dürfe keine kommen, und käm ihm keine Schnaps, schlüg er sie mit der Klappe der Philosophie sich auf der Nasen tot. Ob und was Gott sei, lehr allein die Philosophie, und ohne sie könne man keinen Gedanken von Gott haben und so weiter und so weiter. Dies nun sagt der Magister wohl aber nur so, denn mir kann kein Mensch mit Grund der Wahrheit nachsagen, dass ich ein Philosoph sei, aber ich gehe niemals durch den Wald, dass mir nicht einfiele, wer doch die Bäume wohl wachsen mache. Und denn ahndet mich so von ferne und leise etwas von einem Unbekannten, und ich wollte wetten, dass ich denn an Gott denke, so ehrerbietig, und freudig schauert mich dabei. Weiter sprach er von Berg und Tal, von Sonnen und Mond, als wenn er sie hätte machen helfen. Aber die Wahrheit zu sagen, es kam mir doch nicht vor, als wenn der Magister so weise war als Salomo. Mich dünkt, wer was rechts weiß, muss, säh ich nur einmal einen, ich wollten wohl kennen, malen wollt ich ihn auch wohl mit dem hellen, heitern, ruhigen Auge, mit dem stillen, großen Bewusstsein etc. Breit muss sich ein solcher nicht machen können, am allerwenigsten andere verachten und fegen. O Eigendünkel und Stolz ist eine feindselige Leidenschaft. Gras und Blumen können in der Nachbarschaft nicht gedeihen. Passt genau. Gut, dann fange ich jetzt nochmal an, ja? Dann sage ich das nochmal vorweg, dass der Matthias Claudius Goethes Die Leiden des jungen Werthers, erster und zweiter Teil, Leipzig, in der Weigandschen Buchhandlung 1774 besprochen hat. Mit einer wunderbaren Kritik, die Goethe ihm immer und ewig übel genommen hat. Er hat es nie verkraftet. Ich mag Werthers Leiden, aber ich mag auch diese Kritik. Sie stimmt sehr. Weiß nicht, ob es eine Geschichte oder ein Gedicht ist, aber ganz natürlich geht's her und weiß einem die Tränen recht aus dem Kopf herauszuholen. Ah, die Lieb ist ein Eigending, lässt sich's nicht mit ihr spielen wie mit einem Vogel. Ich kenne sie, wie sie durch Leib und Leben geht und in jeder Ader zuckt und stört und mit dem Kopf und der Vernunft kurzweilt. Der arme Werther. Er hat sonst so feine Einfälle und Gedanken. Wenn er doch eine Reise nach Paris oder Peking getan hätte. So aber wollte er nicht weg von Feuer und Bratspieß und wendet sich so lange dran herum, bis er kaputt ist. Und das ist eben das Unglück, dass einer bei so viel Geschick und Gaben so schwach sein kann, und darum sollen sie unter der Linde an der Kirchhofmauer neben seinem Grabhügel eine Grasbank machen, dass man sich drauf hinsetze und den Kopf in die Hand lege und über die menschliche Schwachheit weine. Aber wenn du ausgeweinet hast, sanfter guter Jüngling, wenn du ausgeweinet hast, so hebe den Kopf fröhlich auf und stemme die Hand in die Seite, denn es gibt Tugend, die, wie die Liebe, auch durch Leib und Leben geht und in jeder Ader zuckt und stört. Sie soll dem Vernehmen nach nur mit viel Ernst und Streben errungen werden und deswegen nicht sehr bekannt und beliebt sein. Aber wer sie hat, dem soll sie auch dafür reichlich lohnen, bei Sonnenschein und Frost und Regen und wenn Freund Hein mit der Hippe kommt. Entschuldigt, aber ich finde das wunderbar. Gleich anschließend vier Zeilen über Fritze. Fritze sagt: Nun mag ich auch nicht länger leben, verhaßt ist mir des Tages Licht, denn sie hat Franze Kuchen gegeben, mir aber nicht. Aus dem Englischen vier Zeilen: Es legte Adam sich im Paradiese schlafen, da ward aus ihm das Weib geschaffen. Du armer Vater Adam, du, dein erster Schlaf war deine letzte Ruh. Ja. Bei dem Grabe meines Vaters. Friede sei um diesen Grabstein her, sanfter Friede Gottes. Ach, sie haben einen guten Mann begraben, und mir war er mehr. Träufte mir von Segen dieser Mann, wie ein milder Stern aus bessern Welten, und ich kann's ihm nicht vergelten, was er mir getan. Er entschlief, sie gruben ihn hier ein. Leiser, süßer Trost von Gott gegeben und ein Ahnden von dem ew'gen Leben düft um sein Gebein. Bis ihn Jesus Christus, groß und hehr, freundlich wird erwecken. Ach, sie haben einen guten Mann begraben, und mir war er mehr.